Okay, Arnold hat es eben schon gesagt, wir kommen aus unserer Predigtreihe Jüngerschaft. Ich habe gerade eben schon ein gutes Gespräch gehabt mit jemandem, der sagte, wow, ich habe diese Reihe so richtig genossen, das freut mich. Ich hoffe, du hast es auch so erlebt, dass du die Reihe genießen konntest, dass sie dich aber auch herausgefordert hat. Ich weiß nicht, ob du vielleicht in deiner Kleingruppe hin und wieder auch das Thema mitvertieft hast. Genau, es soll eben nicht enden, sondern es soll ein Doppelpunkt sein. Und deswegen habe ich in der letzten Predigt auch gesagt, es gibt eine Buchempfehlung von Michael Frost, Die Welt überraschen, 5 missionale Gewohnheiten. Ich erinnere noch mal daran, wenn ihr als Hauskreis, als Kleingruppe, als Einzelpersonen das gerne machen möchtet, dieses Buch zu lesen, meldet euch gerne bei Theo und Marika oder bei mir, den Hauskreisverantwortlichen. Wir können euch dieses Buch bestellen. Ich habe jetzt mal überlegt, wir machen bis Mitte November, machen wir mal noch so eine Frist. Wenn ihr euch bis dahin meldet, dann sammeln wir einfach mal die Zahlen von den Büchern, weil ich glaube, wenn wir das dann gesammelt bestellen, kriegen wir da auch Rabatt. Und von daher Mitte November, ich sage es dann nochmal an, bis dahin sagt ihr mir einfach Bescheid und dann können wir die Bücher gesammelt bestellen und ihr könnt dann loslegen. Genau. Ja, und wie geht es jetzt weiter in der Predigt? Habe ich mich dann gefragt, was machen wir jetzt? Und ich habe für nächste Woche meinen Sohn gewinnen können, Jeremias, dass er predigt. Und ich habe ihn dann mal gefragt, hast du denn schon eine Idee, was du erzählen möchtest nächste Woche? Und er sagte, ja, ich habe das Thema Demut auf dem Herzen, so ein bisschen Unterordnung unter die große Hand Gottes. Und ich dachte, wow, was für ein Thema. Und dann war ich mit ihm so im Gespräch, wir haben diskutiert miteinander und das Thema so ein bisschen rauf und runter gewälzt. Dann habe ich gesagt, hey, wäre doch cool, wenn wir so eine kleine Zweierserie draus machen. Und ich habe nämlich heute die Predigt, sage ich zu ihm, und dann machen wir nächste Woche dein Thema. Und so ist das entstanden, was ich euch schon rumgeschickt habe, nämlich dieses Thema, was wir heute haben, Gott regiert. Wie fühlt sich das an? Und nächste Woche geht es dann eben ums Thema Demut. Also allgemein könnte man sagen, eine kurze Zweierserie zur Größe Gottes. Genau. Und da bin ich ganz gespannt, was Gott sagen möchte, was er uns mitgeben möchte heute und nächste Woche. Von daher herzliche Einladung, wenn du heute hier bist und sagst, das Thema interessiert mich, dann komm auch gern nächste Woche nochmal wieder. Bevor ich einsteige, möchte ich beten. Guter Gott, ich danke dir für diesen Sonntag und ich danke dir für die vielen guten Nachrichten, die wir heute schon gehört haben. Du bist so groß und so hoch zu loben und wir können gar nicht fassen, wie gut es uns geht. Und doch stehen wir in dieser Welt und gucken uns um und sehen oft das Schlechte und sehen oft das, was uns bedrückt. Und du sagst in deinem Wort, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das wollen wir tun, Jesus. Wir kommen heute Morgen so, wie wir sind, mit all unseren Gefühlen, mit allem, was uns bewegt, mit allem, was uns belastet. Und wir bringen es dir, legen es hin und bitten dich, nimm du es, denn da ist es gut aufgehoben. Und dann, wenn du es nimmst, Jesus, dann öffne unsere Herzen und unsere Ohren für das, was du heute zu sagen hast und auch nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, was wir lernen, was wir Neues lernen über dich. Ich lade dich herzlich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst. Amen. Stell dir vor, du sitzt in deinem Auto und fährst irgendwo hin, in den Urlaub oder bist gerade auf dem Weg, irgendwo hinzufahren. Und wie gesagt, bist in deinem Auto, aber du fährst nicht selbst. Jemand anders sitzt am Steuer und entscheidet, wann abgebogen wird, wie schnell gefahren wird, welcher Weg genommen wird. Du sitzt also in deinem eigenen Auto daneben und bist darauf angewiesen, zuzulassen, dass jemand anders dich irgendwo hinfährt. Und vielleicht denkst du, warum fahren wir denn hier lang? Das dauert doch viel länger. Warum fahren wir so vorsichtig? Fahr doch mal ein bisschen schneller. Mensch, warum fährst du so riskant? Da passiert ja gleich ein Unfall. Und im Endeffekt gibst du die Kontrolle ab und musst dich einfach fahren lassen. Und das, was wir uns die nächsten 2 Predigten anschauen wollen, das ist eigentlich genau das. Das ist dieses Ding von Gott regiert und wie fühlt sich das an? Du gibst Kontrolle ab, Gott regiert, wie fühlt sich das an? Und dazu passt dann eben auch nächste Woche Demut und Unterordnung mit so ein bisschen der Fragestellung, wie passt das in unsere Zeit, so ein Wort wie Unterordnung? Ich empfinde dieses Thema Gott regiert, wie fühlt sich das an, für mich zumindest, ganz, ganz aktuell. Ist eine ganz aktuelle Fragestellung für mich, weil wenn ich drüber nachdenke, dann habe ich so Dinge im Kopf wie, na klar, Gott regiert, er hat alles in der Hand, egal was passiert, Gott ist gut. Und auch wenn es gerade schwer ist, er wird alles zum Guten führen. Bete mal, weil Gott regiert, ist alles einfach und alles gut. Kennst du das? Du bist so im tiefen Tal, dir geht es überhaupt nicht gut und um dich herum so lauter fromme Antworten. Die Kirche sagt dir, hey, Gott ist doch gut und es ist alles super. Im Gottesdienst hörst du, hey, wir machen Lobpreis und wir jubeln und wir beten ihn an, weil er groß ist und weil er mächtig ist. Und ja, das stimmt ja auch, das will ich gar nicht negieren, das ist ja richtig. Aber manchmal geht es mir so, ich sitze da und sage, danke für diese Aussage heute Morgen, es hilft mir nicht. Dann sagt mir ein Freund, hey, mach dir keinen Stress, du musst nur vertrauen. Gott ist größer als dein Struggle, Gott ist größer als deine Sorgen und deine Probleme. Vergiss das doch einfach nicht. Aber dann stelle ich mir die Frage, wie geht es mir wirklich tief drin damit? Mit der Tatsache, dass Gott regiert und dass wirklich alles gut ist. Und für diese Frage habe ich mir für heute Morgen einen Propheten aus dem Alten Testament rausgesucht, über den ich mit euch sprechen möchte. Und es ist eine Geschichte, die ganz ehrlich mit dieser Frage umgeht. Und es ist der Prophet Jona. Und es ist ein bisschen interessant, weil Jona, das ist ja eine Geschichte, die du wahrscheinlich gut kennst. Also wenn du christlich sozialisiert bist, bin ich mir sicher, irgendwann im Kindergottesdienst, in der Jugend, wo auch immer, hast du diese Jona-Geschichte gehört. Und wenn dieser Begriff oder dieser Name Jona auftaucht, denken wir wahrscheinlich, können wir jetzt mal gucken, wenn ich die Frage jetzt stellen würde, kämen wahrscheinlich so Antworten wie, Walfisch und Bauch und weglaufen und keine Ahnung. Also wir verbinden alle irgendwas mit dieser Geschichte. Das ist der Typ, der einen Auftrag bekommen hat und so weiter und so fort. Und ich nehme uns mal ein bisschen mit rein, damit das Bild ein bisschen konkreter wird und ihr ein bisschen noch tiefer versteht, wo es drum ging. Also Jona war tatsächlich ein Prophet. Er lebte ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus, ganz grob zur Zeit des Königs Jerobeam. Das lesen wir im 2. Könige Buch 14, da können wir das nachschauen. Er war also ein echter israelitischer Prophet, keine Randfigur, sondern ein offizieller Botschafter Gottes im 8. Jahrhundert vor Christus. Jona hatte einen Auftrag, Gott schickt ihn nach Ninive. Und Ninive, das ist die Hauptstadt vom Assyrischen Reich gewesen damals. Und wir müssen wissen, das Assyrische Reich war damals das brutalste Imperium der Welt. Das brutalste, was man sich vorstellen kann, ein Erzfeind von Israel und ihre Grausamkeit und die Macht der Assyrer kannten keine Grenzen. Und jetzt kriegt Jona eben diesen Auftrag, in diese Hauptstadt Ninive zu gehen. 120.000 Menschen leben dort und denen zu erzählen, hey, das, was ihr hier macht, ist alles Murks. Das ist alles Mist. Das ist wirklich Blödsinn, was ihr hier macht, weil Gott hat andere Pläne für euch. Und wenn ihr auf die Pläne von Gott nicht hört, wird er euch komplett vernichten. Wie alt Jona jetzt war, das habe ich noch versucht rauszukriegen. Das ist aber in der Bibel nicht genau belegt. Man kann durch verschiedenste Quellen und Funde, die man hat, so grob schätzen, dass er zwischen 35 und 55 Jahre alt gewesen sein könnte. Ist aber alles nur eine Vermutung. Und jetzt stellt man sich diese Range so ein bisschen vor. Ja, zwischen 35 und 55 bin ich so ziemlich in der Mitte. Und Gott kommt zu mir und sagt so, hey, geh mal jetzt los und lauf zum Kreml und sag dem Putin mal, das, was du da alles machst, ist Blödsinn. Ja, würde ich mir wahrscheinlich auch so überlegen, hey, cooler Auftrag, Gott, aber ob ich gerade so Lust habe, dahin zu laufen und ob ich wirklich berufen bin, Putin zu sagen, er soll mal mit dem ganzen Mist aufhören, zumal es viel, 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 vielschichtiger ist, Gott, als einfach nur zu sagen, du machst Mist, du nicht, das ist schwarz-weiß, das geht ja alles gar nicht. Und von daher können wir diese Reaktion, glaube ich, von Jona so ein bisschen verstehen, weil es war für ihn nicht nur gefährlich, es war unanständig. Wie kann Gott verlangen, dass sein Prophet den Feinden Barmherzigkeit, also den Feinden predigt, es wird keine Barmherzigkeit für euch geben, Gott will euch vernichten. Das wäre ja Wahnsinn, weil was machen die dann mit dem? Die steinigen ihn, keine Ahnung, er hatte richtig Angst. Und so tut er das, was wir wahrscheinlich auch tun würden, er läuft einfach weg. So weit wie möglich weg. Er kauft ein Ticket am Schiffschalter dort am Hafen, aber nicht nach Ninive, sondern nach Tarsis. Und wenn man auf der Karte guckt, liegt Tarsis genau in der entgegengesetzten Richtung. Wörtlich heißt das also, er läuft so weit wie möglich weg von Gottes Auftrag. Und an dieser Stelle beginnt eine Geschichte, die weniger über geografische Entfernungen spricht, sondern vielmehr über eine Herzgeografie, so habe ich es mal genannt, diesen Begriff, über eine Geografie des Herzens. Denn die Frage ist nicht, wie weit ist Tarsis weg vom eigentlichen Auftrag von Jona, sondern wie weit kann ein Herz eigentlich von Gottes Willen weglaufen? Das ist die eigentliche Frage dieser Geschichte, die uns eigentlich in den Sinn kommt, wenn wir Jona anschauen. Wie weit kann ein Herz von Gottes Willen weglaufen? Ich gehe ganz kurz mit euch durch die Geschichte durch. Gott lässt Jona nicht laufen. Ihr kennt das. Er steigt auf dieses Boot nach Tarsis. Es kommt ein fetter Sturm auf. Das Boot droht zu sinken. Die Matrosen sind in Angst und Sorge. Und Jona, was macht der? Der schläft auf dem Boot. Der hat innerlich anscheinend schon so aufgegeben. Der schläft tief und fest. Der war irgendwie ganz bei sich. die wecken ihn und sagen, hey, ist irgendwas mit dir los? Erzähl uns mal, wir haben irgendwie den Eindruck, es liegt irgendwie an dir, dass das hier alles passiert. Und er sagt, ja, wach da auf, das hat mit mir zu tun. Ich bin weggelaufen, ich fliehe vor meinem Auftrag, vor dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er sagt zu ihnen, werft mich ins Meer, dann wird es euch besser gehen. Und als die Wellen Jona verschlingen, lesen wir wirklich, die werfen ihn da über Bord, über die Reling. Und in dem Moment wird alles still, alles ruhig. Jona ist weg und der Sturm ist auch weg. Jetzt könnte man denken, die Geschichte ist vorbei. Aber nein, Gott, ihr wisst es, sendet einen großen Fisch, einen Wal, der Jona verschlingt. Nicht zur Strafe, sondern zur Rettung. Und wir sehen hier als ersten Punkt, Gott regiert sogar über die Tiefe, über das Chaos und über das Meer. Jona ist also in diesem Walfisch, er ist über Bord geworfen worden und jetzt stellt euch das mal vor, ihr seid, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, in so einem dunklen Bauch von so einem Wal, ich keine Ahnung, wie es da drin aussieht, wie es da stinkt, ich will es mir gar nicht vorstellen. Und er fängt an, in diesem Walfischbauch, Kapitel 2 von Jona, zu beten. Aber er fängt nicht an, vor lauter Angst und Panik zu beten und schreiend auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, rette mich. Er fängt an, in diesem Walfischbauch Gott zu loben. Er dankt und lobt Gott für seine Rettung, die er noch gar nicht sieht. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, du hörtest meine Stimme. Jona 2, Vers 3. Also mitten in diesem Fischbauch drin, wirklich, fängt er an, Gott zu loben. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber, also ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich glaube, Jona hat etwas erkannt. Und zwar das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Gott regiert. Das fühlt sich manchmal falsch und nach Tiefe und Verlorenheit an, aber er ist trotzdem da. Das ist der erste Punkt, wenn wir über das Gefühl reden, wie fühlen wir uns, wenn Gott regiert. Jona erkennt hier, okay, es fühlt sich wirklich falsch an und es fühlt sich Murks an und es fühlt sich tief an und dreckig und stinkig und eklig, wo ich gerade bin und da, wo ich stehe, Gott, da wollte ich überhaupt nicht hin, aber er erkennt, okay, Gott regiert und er ist trotzdem da und er fängt an, Gott zu loben, über die Situation, Gott zu preisen. Man kann sich's nicht vorstellen, aber er tut's. Und vielleicht bist du auch gerade heute Morgen an irgendeinem Punkt in deinem Leben, es kann ja alles Mögliche sein, wenn du dein Leben anschaust, wo du irgendeine Tiefe hast, wo du irgendeinen Walfischbauch-Moment hast, wo du gerade sitzt und sagst, boah, eigentlich geht es mir gerade echt schlecht, du siehst keinen Ausweg. Und dann kannst du wissen, so ein erster Punkt, auch wenn sich das komisch anfühlt, zu hören, Gott regiert in dieser Situation, versuch's mal so zu sehen, dass Gott da ist. Gott ist nicht überrascht von deinem Sturm, in dem du gerade steckst. Das ist vielleicht das Entscheidende. Das habe ich in meinem Leben gebraucht. Ich habe immer so gedacht, boah, das ist alles so blöd. Gott ist nicht überrascht von deinem Sturm. Der kennt den Sturm ja schon. Der hat dich gemacht, der kennt dein Leben. Und weil er eben nicht überrascht davon ist, darfst du auch wissen, okay, er ist da, auch wenn es sich gerade blöd anfühlt, er regiert. Und dann werde ich ihn über meine Probleme für seinen Plan loben und preisen, auch wenn ich gerade denke, es ist alles verloren. Erster Punkt. Okay, dann geht's weiter. Jona wird ausgespuckt vom Walfisch an Land. Das steht wirklich dort so in der Bibel. Und er bekommt eine zweite Chance. Und diesmal geht er wirklich hin. Diesmal geht er los nach Ninive, predigt ihnen und sagt, hey Leute, alles, was ihr hier macht, ist Blödsinn. 40 Tage noch, dann werdet ihr wirklich vernichtet. Dann wird euer Volk untergehen. Ninive wird zerstört und kein Stein wird mehr auf dem anderen bleiben. Und er ist nicht dafür verurteilt worden. Er ist nicht gesteinigt worden. Er hat es den Menschen gepredigt. Und das war es erstmal. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Und dann passiert etwas, wo ich als Mensch, der in gewissen Verantwortungsbereichen unterwegs ist, mir wünschen würde, dass sowas mal passiert. Dass mein Wort oder unser Wort, das Menschenwort, was Jona gesprochen hat, war ja ein Menschenwort, dass ich mein Wort spreche und das, was da in Ninive passiert ist, das mal passiert. Weil Jona sagt, 40 Tage noch und alles wird zerstört werden. Und was machen die? Die Stadt fängt an, komplett, 120.000 Menschen, steht in der Bibel, haben wir die Woche noch in der Gemeindeleitung gelesen, 120.000 Menschen fangen an, Sack und Asche und wir müssen uns bei Gott entschuldigen, wir gehen auf die Knie, wir tun Buße. Die ganze Stadt fängt an, umzukehren von ihrem Blödsinn, den sie gemacht haben und loben Gott und sagen, wir wollen uns zu dir bekehren und wollen umdrehen. Was ist das für ein Moment? Was ist das für ein Wunder? Ja? Das ist so krass, dass diese Stadt durch das Wort von Jona sich bekehrt, umkehrt und Buße tut. Was würde ich mir wünschen, wenn ich zu irgendjemandem mal sage, so, hey, weißt du, ist alles gut in deinem Leben, aber ich sehe gerade so einen kleinen Punkt, denk doch mal drüber nach, lass uns mal zusammen sprechen. Und derjenige sagt dann nicht, ach, lass mich doch in Ruhe, sondern sagt, hey cool, danke, dass du mir das sagst, ich denke mal drüber nach, das wäre ja schon ein Anfang für mich, da sage ich cool, manche Gespräche habe ich, da gehe ich raus und denke, oh Mann, ist so schwierig. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich würde es sagen und eine ganze Stadt bekehrt sich und erkennt Gottes Größe und Allmacht an, das wäre wirklich ein Höhepunkt. Und jetzt schauen wir wieder auf Jona. Wie fühlt es sich an, wenn Gott regiert, wenn Gott sowas tut? Und was macht dieser Jona? Er wird zynisch. Ja, habe ich es ja gewusst. Darum bin ich weggelaufen, Jesus. Genau, Gott, darum bin ich weggelaufen, Gott. Genau deswegen. Ich wusste ja, du bist gnädig, du bist barmherzig und du bist langmütig. Und er sagt nicht, wow, Gott, du bist gnädig, barmherzig, langmütig. Nein, er sagt zynisch. Er sagt, ja, ja, du bist gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte, das Unheil reut dich. Mit anderen Worten, ich wusste genau, dass du so bist und deswegen wollte ich weglaufen. Ich wusste, dass du denen vergibst und deswegen wollte ich meinen Auftrag nicht erfüllen. Und hier die zweite Antwort auf die Frage, Gott regiert, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich für Jona ungerecht an. Es fühlt sich ungerecht an. Er sagt, es ist doof. Gott, du regierst. Der erste Punkt war im Bauch, ne, habt ihr noch so im Blick, da war er irgendwie sauer und hat Gott gelobt und jetzt für seine Rettung ist er gerettet worden und jetzt steht er da und Gott rettet 120.000 Menschen und Jona sagt, fühlt sich irgendwie ungerecht an, fühlt sich doof an. Kennen wir das vielleicht auch? Wir lieben Gottes Gnade, wir lieben seine Barmherzigkeit. Wir lieben, dass er rettet, wir lieben, dass er befreit, wir lieben, dass er uns vielleicht gesund macht, solange es uns gilt. Aber wir ringen damit, wenn es vielleicht anderen gilt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Wie ist es, wenn Gott den segnet, der dich verletzt hat? Wie ist es, wenn der Kollege die Beförderung bekommt, obwohl du dich viel mehr reingehängt hast? Wie ist es, wenn Gott scheinbar die Falschen beschenkt? Wenn du dein ganzes Leben lang alles getan hast, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt und du das Gefühl hast, ich habe doch alles gemacht. Und jetzt, Gott, was ist deine Reaktion? Sowas? Das passt nicht, das geht nicht. Ich musste voll heute Morgen noch, deswegen habe ich es mir eben aufgeschrieben, an die Geschichte von dem verlorenen Sohn denken. Aber nicht an den verlorenen Sohn, sondern an den, der zu Hause geblieben ist. Ey, ich habe alles gemacht. Ich habe dir gehorcht. Ich habe jeden Tag, war ich auf dem Feld ackern. Ich habe mich abgeschwitzt und ich habe mich abgemüht. Und jetzt kommt der Kerl da nach Hause. Ja, du gibst ihm den Mantel, einen Ring. Der ist weggelaufen. Der hat das Erbe verprasst. Gott, du bist ungerecht. Ja, und Jona steht da und sagt, ich habe euch gesagt, 40 Tage noch und ihr werdet vernichtet werden. Und Gott, jetzt bist du gnädig? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Und ich glaube, genau da fängt Jona an, uns zu spiegeln. Denn auch wenn es sich für uns so anfühlt, Jona, an dieser Stelle ist es schwer, ihn zu verstehen, aber genau wenn es sich so anfühlt für uns, er ist kein Sonderling. Er ist so ein Abbild für das religiöse Herz in unserer Brust, in uns allen. Wir wollen Gnade, aber wir wollen auch das letzte Wort darüber haben, wer sie verdient. Das kann passieren. Nicht immer, aber es kann passieren. Weil wir einfach ein System haben, ein Gerechtigkeitssystem in unserem Denken, was nicht göttlich ist. Und das ist normal, wir sind Menschen. Und dann passiert es eben, dass wir sehen so, ey, das ist doch ungerecht, was du tust. Aber haben wir das Recht zu sagen, dass Gott ungerecht ist, dass er ungerechte Dinge tut? Ich weiß es nicht. Ich möchte es mal zumindest in Frage stellen. Das Schöne ist, die Jona-Geschichte lässt uns mit dieser Situation, die ja wirklich herausfordernd ist, nicht alleine, sondern es kommt noch das Kapitel 4. Also ich mache euch Mut, lest Jona mal durch. Denn Gott könnte ja jetzt mal, wenn wir menschlich denken, so reagieren, dass er sagt, ey Jona, ne, ich hab dir einen Auftrag gegeben, dann habe ich dich gerettet, jetzt habe ich dich gerettet und du siehst nicht ein und so weiter und so fort. Und jetzt könnte er sauer werden, könnte Blitz und Donner schicken und Jona bestrafen. Das macht er aber nicht. Er kennt Jona, ja, und er macht Folgendes. Das ist so ein Teil aus der Geschichte, die man manchmal gar nicht so kennt, deswegen nehme ich euch mal kurz mit rein. Jona sitzt da in seiner Depression gefühlt, Ungerechtigkeit, er ist sauer, sitzt dort und Gott sagt, okay, ich lasse einen Baum wachsen. Da ist so viel Sonne und es ist so heiß, Jona, du sitzt da so in der Sonne, ich lasse einen Baum wachsen. Und mit einem Fingerschnipp wächst da so eine riesengroße Rizinusstaude. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen würde, wenn sie normal wachsen würde, auf jeden Fall ein Wunder, Gott schenkt diesen Baum. Ach, und Jona freut sich, super, ein Baum und ich habe Schatten und ich darf da drunter sitzen und er lehnt sich so in meinem, wie ich das mir vorstelle, er lehnt sich an den Stamm von diesem Baum an, setzt sich drunter und es geht ihm schon ein bisschen besser. Er hat nicht mehr die Hitze des Tages, die ihn sticht, so wie es da in der Bibel steht. Aber dann passiert was. Jona sitzt da, schläft ein und er wacht am nächsten Morgen auf und die ganze Staude, dieser schöne Baum, der gewachsen ist, ist komplett verdorrt, weil Gott über Nacht einen Stachel da reingesteckt hat in diesen Baum, so steht es in der Bibel, und der ist komplett kaputt gegangen. Und dann sagt Gott, weißt du, Jona, so ist das. Weil er wird dann wieder wütend. Ne? Jetzt ist der Baum auf einmal weg, du hast mir doch geschenkt. Jetzt ist die Sonne wieder da und macht mich kaputt, was soll das? Und dann sagt Gott, siehst du, Jona, so ist das. Du hast Mitleid mit dieser Staude, um die du dich nicht bemüht hast. Sollte ich nicht Mitleid haben mit Ninive, wo mehr als 120.000 Menschen leben und viele Tiere? Und ihr Lieben, jetzt kommen wir so zu dem Herz der Geschichte, denn Gott sagt, Jona, du willst, dass ich so fühle wie du. Aber ich will, dass du lernst, so zu fühlen wie ich. Das ist der große Unterschied, dass Gott sagt, Jona, du musst checken, wie mein Herz ist, wie ich drauf bin, wie ich unterwegs bin, weil das ist wichtig. Es geht nicht darum, was du möchtest, was du fühlst, es geht darum, dass du merkst, wie ich unterwegs bin, denn göttliche Herrschaft, das sehen wir hier ganz deutlich, zeigt sich nicht in Macht, sondern in Mitleid, nicht in Kontrolle, sondern in Barmherzigkeit. Und ich glaube, dass uns diese liebevolle Frage von Gott an Jona zu dem dritten Punkt führt. Gott regiert und er regiert durch Erbarmen und nicht durch Gewalt. Er bleibt Gott, auch wenn es sich für uns ungerecht anfühlt. Also die Frage, wie fühlt es sich an? Ja, vielleicht ungerecht. Aber wir müssen versuchen, Gott zu verstehen. Wir müssen versuchen, so zu denken wie er. Und dafür brauchen wir sein Wort. Also der erste Punkt, ich fasse nochmal zusammen, den ich hatte. Gott regiert. Es fühlt sich manchmal falsch an, nach Tiefe und Verlorenheit. Also du bist wirklich irgendwo im Struggle drin, in deinem Walfischbauch irgendwie. Und es fühlt sich falsch an, aber Gott ist trotzdem da. Der zweite Punkt, Gottes Herrschaft fühlt sich manchmal ungerecht an. Ja, das ist auch deutlich. Und der dritte Punkt, Gott regiert durch Erbarmen und nicht durch Gewalt. Er bleibt Gott, auch wenn es sich ungerecht anfühlt. Und ich komme jetzt zum Schluss und möchte noch auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen, denn was hat das Ganze uns zu sagen? Ich habe es gerade schon so ein bisschen ausgeführt, aber das ist noch nicht die ganze Tiefe dessen. Wir dürfen nicht bei der Jona-Geschichte stehen bleiben, sondern wir müssen uns fragen, was sagt Jesus dazu? Denn immer wenn wir die Bibel lesen, das ist mir total wichtig, dass wir als Gemeinde das verstehen, dann lesen wir das Alte Testament oder wir lesen das Neue Testament, eins von beidem. Und in der Mitte im Zentrum ist Jesus. Und immer wenn wir das Alte Testament lesen, hat es immer einen Bezug zu Jesus in die Mitte. Und wenn wir Jesus lesen, die Evangelien, hat es immer einen Bezug zum Neuen Testament. Die ganzen Briefe von Paulus weisen von Jesus hinweg, aber immer ist Jesus im Zentrum. Und deswegen fragen wir uns heute Morgen noch zum Schluss, was hat diese Geschichte in Bezug auf Jesus zu sagen? Und das ist hochinteressant. Matthäus 12, Vers 40, da greift Jesus nämlich selber diese Geschichte auf und sagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jona ist also ein Hinweis auf Jesus Christus selbst. Das, was Jona unvollkommen tut, erfüllt Jesus hinterher in Vollkommenheit. Schaut mal, Jona flieht vor dem Auftrag. Jesus sagt, hier bin ich, sende mich. Jona geht in die Tiefe wegen seiner Schuld. Jesus geht in die Tiefe für unsere Schuld, für deine, für meine Schuld. Jona predigt in Ninive, widerwillig, und Jesus bringt Gnade aus Liebe. In Jesus wird sichtbar, wie Gottes Herrschaft sich wirklich anfühlt. Wenn wir das verstehen wollen, wie sich Gottes Herrschaft anfühlt und dass es nicht schlimm ist, sondern es sich gut anfühlt, dann müssen wir nicht bei Jona stehen bleiben, sondern auf Jesus schauen, denn in ihm wird sichtbar, wie es sich wirklich anfühlt. Nicht als Macht, die zwingt, sondern als Liebe, die sich hingibt. Nicht als Kontrolle, sondern hier am Kreuz. Das ist Jesus. Da ist er gestorben. Und deswegen ist die Frage, wie fühlt sich Gottes Herrschaft an, ganz eng mit Jesus verbunden, dass wir auf ihn schauen. Und ich darf schon mal euch Musiker nach vorne bitten, wir wollen gleich noch singen. Aber hier am Kreuz, ihr Lieben, schließt sich der Kreis. Wir verstehen Gottes Herrschaft nicht durch Jona, sondern durch Jesus. Jona kann uns nur ein Beispiel sein, eine Geschichte aus dem Alten Testament, die uns zeigt, ja, es ist menschlich. Natürlich ist es menschlich, dass wir Ungerechtigkeit empfinden, wenn wir an Gott denken, dass wir sauer sind, dass wir in unseren Struggles feststecken. Aber wenn wir dabei stehen bleiben würden, das wäre zu wenig. Deswegen lasst uns auf Jesus schauen und wir verstehen Gott, solange er nach unseren Maßstäben handelt. Wir fliehen, wenn er uns in Frage stellt. Wir jubeln über Gnade, solange sie uns gilt. Wir kämpfen, wenn sie anderen gilt. Aber Jesus zeigt, was wahre Herrschaft ist. Er regiert, indem er dient. Er siegt, indem er liebt. Und er herrscht, indem er sich hingibt. Und darum können wir die Frage, Gott regiert, und wie fühlt sich das an, eben nur beantworten. Ich wiederhole mich nochmal, wenn wir auf Jesus schauen. Denn bei ihm sehen wir, Gottes Herrschaft fühlt sich wie Liebe an, wie Gnade, wie Hingabe und wir leben aus dem Tod. Die vier Ja's zu Jesus aus unserer Jüngerschaftsreihe, die haben wir gehabt, ne? Das Ja zu Jesus als Retter, als Herr, als Heiliger Geist und zum Heiligen Geist und das Ja zum Auftrag. Heute könnte man sagen, kommt noch ein fünftes Ja hinzu. Das Ja zu seiner Herrschaft, auch wenn sie sich manchmal anders anfühlt, als du es denkst. Das möchte ich euch mitgeben heute. Sagt Ja dazu, dass Gott regiert, immer und überall. Er ist souverän in jedem Bereich deines Lebens. Und es ist normal, dass es für dich manchmal so ist in deinem Leben, dass du manchmal hier bist und sagst, Gott, ich verstehe dich nicht, dass du manchmal hier bist und sagst, ja, Jesus, mit dir gehe ich voran und mit dir werde ich Berge versetzen. Und dann gibt es wieder Zeiten, da sagst du, keine Ahnung. Du und ich und wir sind so unterwegs. Das ist völlig normal, aber Jesus ist so, Jesus ist konstant. Gott ist konstant, der ändert sich nicht. Er regiert und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir zu diesem Gott durch Jesus Christus Ja sagen, dann können wir seine Herrschaft nicht nur anerkennen, sondern können wir Stück für Stück durch ihn verändert werden und verstehen, wie er es möchte und können das auch vorleben. Und das wünsche ich uns, dass wir als Gemeinde dahin unterwegs sind. Dazu gehört eben auch Demut und Unterordnung und ich bin sehr gespannt, was Jeremias uns nächste Woche dazu ausführen wird. Vor allem wie Unterordnung, so ein spannender, schwieriger Begriff, in die heutige Zeit passt. Von daher seid überrascht, seid gespannt darauf, was kommt und lasst uns jetzt noch gemeinsam ein Lied singen.